Vis-à-vis.
Er ist Berliner, 49 Jahre alt, Doktor der Rechtswissenschaft und Anwalt. Seit 1998 Mitglied der CDU und seit 2009 Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Er ist Experte für Miet- und Wohnungspolitik und er setzt sich für die lesbisch-schwule-queere Community ein. Darüber hinaus ist er aber auch ausgebildeter Scharfschütze. Trifft das zu?
Das ist so. Damals hatte ich aber noch keine Brille, heute würde das nicht mehr funktionieren.
Heute wäre es nichts mehr mit dem Scharfschützen. Na gut. Sie bezeichnen sich auf Ihrer Webseite als moderner Konservativer. Dazu haben wir drei Testfragen, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Ganz einfach. Sie selbst gendern nicht, lassen aber widerspruchslos andere gewähren.
Jeder kann so sprechen, wie er will. Nur halt in der Verwaltung, bei Behörden, da sollte die deutsche Rechtsprechung gelten.
Sie fahren weder ein E-Auto noch einen Verbrenner, dafür aber ein Hybrid.
Ich fahre tatsächlich einen Verbrenner, bin also noch ein bisschen antiquiert.
Sie halten Markus Söders Festlegung für unklug, die Grünen als möglichen Koalitionspartner auszuschließen.
Demokraten müssen immer miteinander sprechen können, aber wir wollen nicht mit den Grünen koalieren. Wir wollen ein starkes Mandat für die Union.
Dreimal lange Ja's bzw. Nein's, kommen wir also etwas in die Tiefe. Zum Thema Wohnen, Ihr Spezialgebiet. In der zu Ende gehenden Wahlperiode sind Sie der baupolitische Sprecher Ihrer Partei gewesen. Und die CDU bezeichnet Wohnen als die neue soziale Frage der Zeit. Letzte Woche waren Linke und BSW zu Gast und die haben gesagt, sie wollen einen mehrjährigen Mietendeckel zur Sicherung der Mieterinteressen. Ich nehme an, Sie sind kein Freund davon. Warum nicht?
Also das ist tatsächlich so, dass die Frage der steigenden Mieten zu einer Stadt für Berlin, aber auch für ganz andere Ballungsgebiete, die wir in Deutschland haben, wirklich eine soziale Frage ist. Existenziell für viele Menschen. Und deswegen sagen wir auch ganz klar als Union, wir brauchen starke soziale Leitplanken im Mietrecht. Allerdings, finde ich, dürfen wir unseren Fokus nicht alleine nur auf Regulierung richten. Und gerade beim Mietendeckel haben wir ja gesehen, hier in Berlin, was damit passiert ist. Wir haben ein Wohnungsangebot gehabt, das ist dramatisch zurückgegangen, als damals die linke Senatsmehrheit diesen Mietendeckel hier eingeführt hat. Und das war am Ende zum Schaden der Mieterinnen und Mieter. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir starke soziale Leitplanken. Aber am Ende geht es darum, dass wir mehr Wohnungsangebot schaffen, also mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen.
Aber der Mietendeckel ist ja nicht schuld an der, sag mal, Verknappung des Wohnraums.
Doch, die Studien sagen das ganz eindeutig. Jetzt gerade eine Studie vom IW jetzt vor einigen Monaten, die gesagt hat, je mehr man reguliert, desto stärker geht auch das Angebot an Wohnraum zurück, weil das dann in Eigentumswohnungen zum Beispiel geht oder das wird ganz vom Markt genommen. Und deswegen müssen wir, glaube ich, einen klugen Weg gehen in der Mitte. Natürlich müssen wir die Menschen schützen. Niemand soll aus seiner Wohnung verdrängt werden, weil er sich seine Miete nicht mehr leisten kann. Aber am Ende, die Schlangen bei den Wohnungsbesichtigungen, wenn da 500 Menschen in einer Schlange stehen, da gehen am Ende 499 nach Hause und haben keine Wohnung, weil es eben nur diese eine Wohnung gibt. Und ich glaube, das macht das sehr plastisch. Wir müssen mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen, also mehr bauen.
Also wenn Sie das schaffen, fliegen Ihnen natürlich die Herzen in der ganzen Stadt zu, weil es ist eine Mieterstadt in dem Fall. Ich habe noch nicht verstanden, wie wollen Sie denn die Mieter jetzt vor höheren Mieten schützen? Indem Sie neu bauen, was ohnehin schon nicht funktioniert?
Nein, wir müssen mehr bauen, mehr, schneller, kostengünstiger, das ist klar. Aber für die Zwischenzeit, das geht nicht von heute auf morgen, das ist völlig klar, brauchen wir starke soziale Leitplanken im Mietrecht, die haben wir auch. Aber man muss eben auch diese Frage stellen, beispielsweise der Mietpreisbremse, ist die eigentlich sozial gerecht, ist die eigentlich zielgenau? Heute profitiert jeder von der Mietpreisbremse, auch diejenigen, die wirklich gutes Geld verdienen. Also die alleinerziehende Krankenschwester, der Busfahrer, die profitieren ja am Ende nicht davon, weil am Ende Vermieter danach entscheiden, wer hat die höchste Bonität. Und deswegen ist diese Mietpreisbremse sozial blind. Sie ist eigentlich zielgenau. Und deswegen, glaube ich, müssen wir gucken, ob es nicht bessere Instrumente gibt.
Aber 2-3 Jahre bräuchte man ja. Selbst wenn man eine gigantische Offensive starten würde, die Bundesregierung hat es ja auch nicht vermocht. Die ist bei 200.000 im letzten Jahr, 300.000 im Jahr davor, statt der angestrebten 400.000. Fehlen also immer noch Hunderttausende von Wohnungen in dem Fall. Wie überbrücken Sie diese Zeit? Jetzt sagen Sie selber, wir stehen für einen wirksamen und angemessenen Mieterschutz. Aber die Mietpreisbremse über 2025 hinaus wollen Sie auch nicht verlängern. Ich suche immer noch nach dem Halt, den Sie den Mietern geben wollen.
Ich hatte es ja gerade gesagt, die Mietpreisbremse ist ein Instrument. In Berlin wird es ja bis Ende 2025 gelten. Das heißt, eine neue Bundesregierung...
Aber verlängern wollen Sie nicht.
Eine neue Bundesregierung hat dann Zeit zu überlegen, wie gehen wir mit diesem Instrument um. Und ich finde, jenseits dieses Instrumentes müssen wir uns doch fragen, was ist das richtige Instrument, um Mieter zu schützen vor steigenden Mieten. Und nochmal, die Mietpreisbremse heute ist nicht zielgenau. Die alleinerziehende Krankenschwester oder der Busfahrer, der Pfleger, die sind längst schon rausgefallen, wenn Vermieter ihre Entscheidung getroffen haben, wem gebe ich die Wohnung. Weil am Ende die Bonität entscheidet. Und deswegen, glaube ich, müssen wir viel stärker darauf achten, wer braucht wirklich sozialen Schutz, wer ist wirtschaftlich nicht so gut aufgestellt. Und deswegen müssen wir die Mietpreisbremse dort verändern. Das Instrument ist heute nicht zielgenau und das ist am Ende eben auch sozial ungerecht, weil viele Menschen davon profitieren, denen es wirtschaftlich wirklich gut geht, die brauchen diesen Schutz nicht und das geht zulasten von anderen.
Wir sind beim sozialen Wohnungsbau, das Wort haben Sie selber schon jetzt gerade genannt, sozial muss es zugehen. Derzeit gibt es da rund 1 Million Wohnungen, der Bedarf liegt aber bei 23 Millionen. Ist das überhaupt zu schaffen?
Also soziale Wohnraumförderung brauchen wir. Wir haben jetzt gerade in der letzten Sitzungswoche des Bundestages im Haushaltsschutz noch mal 3 Milliarden Euro freigegeben für den sozialen Wohnungsbau. Deswegen, man muss wirklich doppelgleisig hier vorgehen. Wir brauchen starke soziale Leitplanken im Mietrecht, darüber haben wir gerade gesprochen, aber wir brauchen eben mehr Wohnungsbau. Das ist der soziale Wohnungsbau, wo wir eben aber auch die Bedingungen verbessern müssen, und das ist die privat finanzierte Wohnungswirtschaft. Und wenn ich über die Bedingungen spreche, das Problem heute ist doch, dass Bauen in Deutschland schlicht zu teuer ist. Da kommen zum Teil Mieten raus, die sind bei 18, 19, 20 Euro. Das kann niemand mehr bezahlen. Deswegen müssen wir die Baukosten reduzieren. Wir dürfen nicht immer ständig die Standards erhöhen, die das Bauen teuer und am Ende das Wohnen unbezahlbar machen.
Wenn Sie beispielsweise dafür sorgen wollen, dass die Baukosten sinken, indem Sie Bauland günstiger machen, so wie in Ihrem Wahlprogramm steht, wie soll das laufen, wo doch die Kommunen tatsächlich und die Gemeinden Bauland ausweisen und nicht der Bund?
Das ist eine Verantwortung, die die Kommunen in der Tat tragen. Also wir haben ja in Berlin, aber in vielen anderen Gebieten ja auch die Situation, dass denjenigen, die bauen wollen, den Projektträgern, ganz viele Dinge aufgebürdet werden. Die Kita, die Schule, die zum Beispiel neu gebaut werden muss, mitgebaut werden muss und dann auch mitfinanziert werden muss, das zahlen am Ende alles die Mieterinnen und Mieter. Und ich glaube, solche Fragen von sozialer Daseinsvorsorge, das ist eigentlich eine primäre Aufgabe des Staates. Wenn wir das auf Private abwälzen, führt das am Ende dazu, dass die Mieten steigen. Und ich glaube, diese Frage muss man stellen, ob das als Modell eigentlich richtig ist.
Eine weitere Aufgabe des Staates ist, das Sicherheitsgefühl der Bundesbürger zu gewährleisten. Und da geht es gerade sehr viel, nach Ansicht vieler auch zu viel, um das Thema Migration. Kommen wir mal dazu. Die Mehrheit bei AfD, FDP, BSW und auch CDU wollen Maßnahmen ergreifen, die eigentlich, wenn man unterm Strich mal guckt, dazu führen, niemand soll eigentlich mehr ins Land rein. Wie vereinbaren Sie das denn mit, gerade als in Ihrer Funktion als Rechtsanwalt, mit europäischem Recht? Wie soll das gehen?
Ich glaube, wir müssen einen klaren Blick auf die Situation im Land haben. Und ich glaube, jeder, der mit offenen Augen durch das Land und auch durch die Stadt Berlin geht, wird merken, die Integrationskraft ist erschöpft. In den Kitas, in den Schulen, im Gesundheitswesen, auch auf dem Wohnungsmarkt. Und deswegen müssen wir einfach sehr, sehr klar sagen, dass wir das, was wir in der Vergangenheit geleistet haben, nicht mehr in der Zukunft so leisten werden können. Wir haben seit 2021 haben wir 2,3 Millionen Menschen in Deutschland aufgenommen. 2,3 Millionen Menschen. Und die zu integrieren, das überfordert uns. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr klar und auch sehr konsequent, dass wir jetzt sagen, wir brauchen Zurückweisung an den Grenzen. Wir brauchen eine Atempause. Und das ist in der Tat mit europäischem Recht und auch mit dem Grundgesetz vereinbar. Wir haben in Artikel 16 ja eine Regelung, wo sehr klar auch formuliert wurde, das ist in den 90er Jahren eingeführt worden, dass Menschen, die etwa aus Österreich, aus anderen Drittstaaten kommen, aus sicheren Drittstaaten kommen, dass die keinen Anspruch auf Asylrecht haben. Und was das europäische Recht anbelangt, wir haben eine sogenannte Notstandsklausel, Artikel 72 des AÜV, der ist genau für solche Dinge gedacht. Wenn wir sehen, dass ein Land überfordert ist, dass die innere Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann, das muss man einfach sagen, nach Aschaffenburg, nach Solingen, nach Mannheim, nach Magdeburg ist das der Fall. Und diese Notstandsklausel, die ziehen wir jetzt, weil wir am Ende europäische Lösungen brauchen. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir national auf der nationalen Ebene die Probleme auch in den Griff bekommen.
Aber die europäischen Nachbarn haben ja schon reagiert. Österreich hat reagiert und auch Polen sagen schon. Und der Kanzler hat das ja gestern in dem Interview beziehungsweise in der Auseinandersetzung mit Herrn Merz auch ziemlich klar benannt. Also wenn Sie alle Ihre Nachbarn aufbringen, indem Sie sagen, nee, von euch nehmen wir niemanden mehr, dann haben Sie natürlich ein nachbarschaftliches Problem. Zum einen vor allen Dingen, weil Sie mit denen, die Sie zukünftig eigentlich als Partner brauchen, um Geflüchtete aufzunehmen, schon mal einen Clinch provoziert habe. Und Polen geht dann noch ein bisschen weiter. Man möge doch bitte das Geld, sagt Herr Tusk, das man quasi zur Kontrolle der eigenen Grenzen, in dem Fall Deutschlands, aufwenden, für die Kontrolle der europäischen Außengrenzen einsetzen. Also nach einer gesamteuropäischen Lösung klingt das nicht.
Wir sind natürlich im Gespräch mit unseren europäischen Nachbarn, aber man muss einfach klar sagen, die Niederlande, Dänemark, auch Frankreich, die machen genau das heute schon, was wir vorschlagen. Und deswegen ist natürlich der Effekt, wenn wir Zurückweisungen an den Grenzen machen, werden die Österreicher überlegen, wie sie darauf reagieren. Das kann einen Kaskadeneffekt auslösen. Und deswegen wird am Ende die Frage an den europäischen Außengrenzen sein, wer kommt zu uns und wer darf bleiben. Und genau das ist ja das Ziel. Wir wollen europäische Lösungen. Und das hat in der Vergangenheit nur sehr bedingt funktioniert. Und glaube ich, deswegen müssen wir auch ein bisschen den Druck erhöhen. Wir haben in Deutschland überproportional pro Kopf mehr Menschen aufgenommen, die geflüchtet sind, die Schutz gesucht haben, als andere Länder. Und ich glaube, da müssen wir wieder zu einer gerechteren Verteilung kommen.
Sagt die Gewerkschaft der Polizei, schöne Idee oder mehr oder weniger schöne Idee. Aber die vorgeschlagenen Maßnahmen, vor allem der Fünf-Punkte-Plan, sind weder mit unserer Mannschaft bzw. mit der Zahl von Beamten, die wir haben, noch mit den Strukturen, die wir haben, letztlich zu machen. Also ein Versprechen, das in die Leere läuft, weil es nicht umgesetzt werden kann.
Der Chef der Bundespolizei, Herr Roman, sagt das Gegenteil. Er sagt, wir können das machen. Und man darf sich das ja auch nicht so vorstellen, dass wir die fast 3000 Kilometer Grenze, die wir haben, alle 100 Meter einen Polizeibeamten stationieren. Das ist nicht so der Fall, sondern es geht um Grenzkontrollen. Die haben wir etwa während der Europameisterschaft schon praktiziert. Die praktizieren wir zum Teil auch jetzt noch. Und genau darum geht es. Wir müssen noch mal wieder entscheiden kommen, wer darf zu uns kommen und wer darf bleiben. Und natürlich müssen wir die Polizei da besser ausstatten. Aber da geht es auch um Technologie, da geht es um Drohnen, da geht es um nachtsichtgerechte. Also viel, was wir machen können, aber dieses Signal, dass nicht jeder zu uns kommen kann, das müssen wir aussenden.
Das wäre temporär, nicht dauerhaft, was Sie gerade benannt haben. Dauerhaft wäre allerdings beispielsweise eine Untersagung von Familiennachzug bzw. Familienzusammenführung. Und da haben sich die Kirchen ja zumindest mal zu Wort gemeldet und haben gesagt, sie finden es nicht gut, weil Familie als Kern der Gesellschaft nun mal geschützt werden müsse. Bietet sich die Frage an, wie wichtig ist Ihnen das christlich in CDU?
Ich bin selber Mitglied der christlichen Kirche, ich habe mich nicht gefreut darüber. Ich finde es auch nicht gut, wenn die Kirchen sich in dieser politischen Art und Weise
so wie Herr Söder
einbringen.
Auch sagt, ja.
Aber ich lasse das mal dahingestellt. Ich finde nur ganz wichtig zu sehen, die Ministerpräsidenten haben im Oktober des letzten Jahres genau diese Restriktion beim Familiennachzug einstimmig beschlossen. Einstimmig. Sowohl der grüne Ministerpräsident aus Baden-Württemberg als auch alle SPD-Ministerpräsidenten. Es geht darum, dass Menschen, die zu uns kommen, wo wir von vornherein wissen, sie sind nur subsidiär schutzberechtigt, haben also keinen dauerhaften Anspruch, hier zu bleiben, dass wir dort sagen, nicht die Familie nachziehen. Und zwar, da will ich nur ganz drum, es geht jetzt nicht um die Mutter und irgendwie das Kind, sondern in der Regel ist es so, Sie haben dann beispielsweise einen jungen Afghanen, der ist 17, der hat diesen schwierigen und gefährlichen Weg nach Deutschland, nach Europa geschafft und der holt dann 7, 8, 9, 10, 15 Menschen nach. Und ich glaube, das ist etwas, was wir einfach von der Integrationskraft unseres Landes nicht mehr gewährleisten können.
Die AfD war auch nicht sonderlich amüsiert darüber, dass die christlichen Kirchen sie mehr oder weniger als nicht wählbar dargestellt waren. Bleiben wir mal genau deshalb bei diesem Thema. Friedrich Merz hat ja immer wieder betont, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird. Und ihre Parteikollegin Saskia Ludwig aber in Brandenburg hat eingewendet, ich zitiere, wenn über 50% Mitte-Rechts wählen, dann muss es auch eine Mitte-Rechts-Regierung geben. Teilen Sie diese Logik?
Ausdrücklich nein. Und Friedrich Merz war da maximal klar auf dem letzten Bundesparteitag, das will ich nur noch mal einführen, hat er noch mal deutlich gemacht, es gibt keine Zusammenarbeit, keine Kooperation, keine Koalition, keine Minderheitsregierung, nicht jetzt, nicht heute, nicht nach der Wahl. Der ganze Parteitag, 1000 Delegierte haben sich erhoben, haben Standing Ovations mit frenetischem Beifall applaudiert. Und ich finde, das muss man klar machen, das gibt es für uns nicht. Und Frau Ludwig vertritt da eine, ich habe mit ihr darüber nicht geredet, eine Sonderposition. Wir als Union sind da maximal klar, ich ganz persönlich auch. Ich würde nie eine Hand für eine solche Zusammenarbeit heben.
Aber der Aufschrei in Ihrer Partei, der ist mir in den letzten 14 Tagen entgangen oder hat der nicht stattgefunden?
Da rufst du keines Aufschreis, weil Friedrich Merz so klar war an dieser Stelle. Er ist unser Parteivorsitzender, er ist unser Fraktionsvorsitzender. Er hat diesen Kurs klar bestimmt und alle nochmal auf dem Bundesparteitag folgen ihm. Stehender Applaus minutenlang für diese Position.
Stand heute würde man ja sagen, also ein Verbotsverfahren bekommt man vor der Bundestagswahl mit Sicherheit nicht mehr hin. Aber nach der Bundestagswahl würden Sie da sagen, da haben wir dann 4 Jahre Zeit in der nächsten Legislaturperiode und könnten uns mal da in Ruhe darüber Gedanken machen, ob es ein AfD-Verbotsverfahren geben sollte, ob wir es anstreben und wenn ja, wie wir es machen?
Ich bin dezidiert gegen ein solches Verbotsverfahren. Das wird ja aktuell im Bundestag diskutiert. Ich glaube, das beste Mittel gegen radikale Parteien ist, dass wir die Probleme lösen, die diese Parteien groß gemacht haben. Und ein wirklich jahrelang schwebendes Verbotsverfahren, wir kennen ja die Vorgängerverbotsverfahren vom Bundesverfassungsgericht, die haben hohe Hürden und auch zu Recht hohe Hürden. Das wäre am Ende ein Konjunkturprogramm für die AfD. Und ich glaube, das muss man einfach ganz klar auch sehen. Die 4 Millionen Menschen, die heute die AfD wählen, die sind ja mit einem Verbot der Partei, die sind ja nicht weg, sondern deren Ansichten sind auch noch da. Und deswegen ist es doch die Aufgabe der breiten politischen Mitte, also der Union, aber auch von SPD und Grünen, die Probleme, die wir bei der illegalen Migration haben, zu lösen. Und da muss ich wirklich sagen, die Debatte, die wir im Bundestag dazu gehabt haben, hat eben in der größtmöglichen Klarheit gebracht, dass die Union dort sehr klar, sehr konsequent Dinge verändern will und SPD und Grüne eben nicht.
Und sehr klar, sehr viele Menschen auch gegen sie aufgebracht hat, die jeweils demonstrieren. Aber wir kommen zu ihrer Kernkompetenz, nämlich in dem Fall der Wirtschaftspolitik, jedenfalls ihrer selbsternannten. Da gibt es eine Menge von Versprechen, die Unternehmen und die Mitte der Gesellschaft steuerlich spürbar entlasten. Ich liste auf, Unternehmenssteuern runter, Einkommensteuer senken, Soli-Zuschlag ganz weg. Damit würden dann Topverdiener, Kapitalanleger und Unternehmen entlastet. Familien besser stellen und die Stromsteuer reduzieren. Die übliche Berechnung, das Institut der deutschen Wirtschaft, kommt auf einen Fehlbetrag von 90 Milliarden, die dem Staat dann und damit Ihnen und mir in der Kasse fehlen. Wo sollen die herkommen?
Also erstmal müssen wir klar feststellen, Deutschland ist in der Rezession. Wir müssen unser Land, unsere Wirtschaft wieder voranbringen. Und dazu gehört eben auch, dass wir die Belastung für Unternehmen wie für Menschen reduzieren. Dass sich Leistung wieder lohnt, dass unsere Unternehmen wieder wettbewerbsfähig machen. Und deswegen sagen wir sehr klar, wir brauchen steuerliche Entlastung. Die 90 Milliarden Euro, die dort errechnet worden sind, lassen außer Acht, dass etwa die Hälfte davon ja nicht beim Bund am Ende verbleiben, sondern das sind Kommunen und das sind die Länder. Das heißt, wir haben eigentlich nur 45 Milliarden. So, dann gehen wir natürlich davon aus, dass wir auch Wachstum generieren müssen. 1% Wachstum bedeutet etwa 10 Milliarden Euro mehr. Und das muss man einfach sehen, wir in Deutschland schrumpfen. Im europäischen Schnitt haben wir Wachstum. In einer Volkswirtschaft wie Spanien wächst um 2,8%. Deswegen müssen wir uns dahin wieder hinbewegen. Und was mir ganz wichtig ist, natürlich müssen wir auch unseren Haushalt in Ordnung bringen. Wir geben im Jahr 50 Milliarden Euro für das Bürgergeld aus. Das sind 10% unseres gesamten Hauses. Wir geben 67 Milliarden Euro aus für Subventionen. Wir gehen auch 27 Milliarden Euro aus für die Kosten der Migration. Also ich glaube schon, dass da wirklich erhebliche Potenziale sind, die man heben kann, wenn wir in der Lage sind und die Kraft haben, politische Prioritäten setzen. Das war das, woran die Ampel am Ende gescheitert sind. Wir wollen mit einem starken Mandat genau diese politischen Prioritäten setzen.
Kommt mir trotzdem angesichts zweier Zahlen bzw. Einwände wie eine Wette auf die Zukunft vor. Nämlich erstens, Sie sprechen davon, 1% mehr Wirtschaftswachstum bringt 10 Milliarden. Also wir haben mal nachgeguckt, ich glaube das letzte Mal, dass man annähernd nur 4% hatte, war 2006. Da waren es 3,9%, 2010 waren es 4,1%. Also wir sind momentan weit davon entfernt. Darüber hinaus stellt man sich auch die Frage, ob beispielsweise die Kosten und Nebenkosten der US-Strafzölle da auch eingepreist sind. Will nur sagen, Sie versprechen da etwas, was im besten Falle sukzessive bei kontinuierlichem Wachstum der Wirtschaft käme und ansonsten ist es nicht umsetzbar.
Sukzessive ist das Stichwort. Natürlich werden wir das nicht auf einmal machen, sondern wir planen eine Steuerreform in vier Schritten. Der erste Schritt wird 2026 am 1. Januar in Kraft treten und dann in vier weiteren Schritten. Ich will noch eine weitere Zahl nennen beim Bürgergeld. Wir haben 5,5 Millionen Menschen, die im Bürgergeld sind. 50 Milliarden Euro geben wir da jedes Jahr für aus. Wenn wir nur 100.000 Menschen davon in Arbeit und Beschäftigung bringen, spart das dem Staat bis zu 3 Milliarden Euro. Und ich sag mal, wenn wir jetzt 500.000 Menschen von den 1,8 Millionen Erwerbsfähigen, die darunter sind, in Arbeit bringen würden, dann sind das schon 15 Milliarden Euro. Und ich glaube, da müssen wir uns doch mit beschäftigen. Wie kriegen wir das hin? Wie können wir die Menschen qualifizieren? Wie können wir sie in Arbeit bringen? Und Wachstum am Ende darüber auch generieren. Wir haben Fachkräftemangel. Ja. Das ist genau der Weg, den wir miteinander gehen müssen.
Mhm. Beim Thema Außenpolitik fällt natürlich sofort die Finanzierungsfrage unter anderem auch der Bundeswehr ein. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit bleibt mir letztlich an der Stelle nur eine Frage, nämlich gibt es außer dem Taurus-Marschflugkörper, den Friedrich Merz liefern wird, auch noch einen anderen Unterschied zu Kanzler Scholz?
Der Unterschied zur SPD und zu Kanzler Scholz ist insbesondere, dass wir sehr klar sind in Unterstützung. Bei der Ukraine geht es darum, dass wir den Frieden und die Freiheit in Europa und auch in Deutschland sichern. Das, was dort passiert, das ist 2 Flugstunden von hier entfernt. Da werden jeden Tag Menschen getötet durch Bomben. Da werden Frauen vergewaltigt und Kinder verschleppt. Und wenn die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnt, dann ist das irgendwann nicht mehr 2 Flugstunden von uns entfernt, sondern dann stehen russische Panzer an der polnischen Grenze. Das ist 1 Autostunde von uns entfernt. Und deswegen ist es in unserem ureigensten Interesse, alles dafür zu tun, der Ukraine zu helfen.
Sagt der Kanzler auch, machen wir ja auch schon. Wir sind wichtigster Unterstützer.
Zu zögerlich.
Jedenfalls, was den Taurus-Marschflugkörper angeht. Allerdings sorgen wir auch dafür, dass es keine weitere Eskalation gibt. Denn so weitreichende Waffen wie der Taurus-Marschflugkörper könnten als zusätzliches Eskalationssignal, deutliches Eskalationssignal gewertet werden.
Ich teile diese Einschätzung nicht. Das war schon beim Marder so, das war beim Leopardpanzer so, dass immer gesagt wurde, das kann eskalieren. Am Ende ist nichts passiert. Natürlich ist völlig klar, wir müssen uns mit den europäischen Partnern innerhalb der NATO auch abstimmen. Aber am Ende können wir Putin nur in einer Position der Stärke gegenübertreten, auf Augenhöhe. Und das muss am Ende natürlich die Lösung sein. Die Ukraine und Russland müssen miteinander verhandeln, die müssen an den Verhandlungstisch, aber auf Augenhöhe, aus einer Position der Stärke, und da müssen wir helfen.
Lutschak, die verbleibende Minute füllen wir mit Ihrem Plan für Deutschland. Wenn Sie, was nicht ganz unwahrscheinlich ist, mit Ihrer Partei an die Regierung kommen, wie sieht Deutschland dann nach 4 Jahren Regentschaft unter Herrn Merz aus und der CDU?
Wenn die Menschen uns ein starkes politisches Mandat geben, dann bilden wir erstmal eine stabile Regierung, die sich nicht streitet, sondern die Herausforderungen im Land angeht und auch löst. Und dazu gehört es zunächst, die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen. Wir brauchen starke Unternehmen, weil das die Grundlage für unseren Sozialstaat ist, um Arbeitsplätze zu sichern, gute Löhne, gute Renten zu zahlen. Und deswegen müssen wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen erhöhen, also die Steuerlast senken. Wir müssen Bürokratie und die Energiekosten runterbringen. Und das gilt auch für die Menschen. Wir müssen die hart arbeitende Mitte entlasten. Müssen Überstundenzuschläge, das wollen wir freistellen, und etwas wie das sozial ungerechte Bürgergeld, das werden wir auch abschaffen, weil am Ende wir klar sagen, derjenige, der arbeiten kann, der muss auch arbeiten.
Wir haben genug gearbeitet für heute, Herr Lutschak. Jedenfalls Sie und ich an dieser Stelle. Vielen herzlichen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.